3, die Fragestunde. Wir haben 45 Minuten Zeit, also bis 18 Uhr. Die mündlichen Fragen auf Drucksache 21-3237 werden in der üblichen Reihenfolge aufgerufen. Ich darf den Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend zuerst aufrufen. Zur Beantwortung steht die parlamentarische Staatssekretärin Frau Mareike Lotte Wulff zur Verfügung. Und ich darf auf die Frage 1 der Abgeordneten Nicole Gohlke, Die Linke, das Wort erteilen zum Thema mögliche Klarstellungen und Unterstützungsangebote der Bundesregierung zum Neutralitätsgebot für Lehrkräfte.
Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Frau Abgeordnete, ich möchte Ihre Frage wie folgt beantworten. Lehrerinnen und Lehrer müssen sich in ihrem ganzen Verhalten zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen, ihr Amt allerdings grundsätzlich unparteiisch ausführen. Sie dürfen sich also innerhalb der Schule nicht parteipolitisch betätigen. Sie sind aber gleichzeitig zur Verfassungstreue verpflichtet. Das Lehramt rührt selbstverständlich aus dem Geist der Verfassung. Wenn im schulischen Kontext extremistische, menschenverachtende, antisemitische, ausländerfeindliche oder islamistische Thesen geäußert werden, müssen diese als solche kenntlich gemacht werden und es muss pädagogisch darauf reagiert werden. Auch die Bundesministerin Prien hat bereits mehrfach öffentlich klargestellt, dass Lehrkräfte als Vertreterinnen und Vertreter des Verfassungsstaates nicht neutral sind, sondern auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Dies gilt auch für die Fachkräfte in der Kinder- und Jugendarbeit.
Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Der an den Schulen und in der politischen Bildung zugrunde gelegte Beutelsbacher Konsens ist fast 50 Jahre alt und ist in einer Zeit der alten Bundesrepublik geschrieben worden, in der es noch keine so unmittelbare Bedrohung oder Gefahr durch eine rechtsextreme, menschen- und demokratiefeindliche Partei wie heute gegeben hat. Viele Träger der politischen Bildung und Lehrkräfte wünschen sich deshalb eine Präzisierung dieses Beutelsbacher Konsens, die deutlich macht, dass es natürlich Aufgabe von Lehrkräften ist, sich Demokratie und menschenfeindlichen Aussagen entgegenzustellen, weil das Kerngedanke unseres Grundgesetzes ist und dass das natürlich keine Verletzung des parteipolitischen Neutralitätsgebotes ist. Meine Frage an Sie wäre deswegen, wird die Bundesregierung hier eine Klarstellung zum Beutelsbacher Konsens veranlassen? Denkbar wäre ja zum Beispiel eine Initiative in der Kultusministerkonferenz oder auch eine Handreichung durch die Bundeszentrale für politische Bildung.
Vielen Dank, Frau Abgeordnete, für die Nachfrage. Bereits der 16. Kinder- und Jugendbericht hat sich auch in ähnlicher Weise in seinem Bericht geäußert. Und auch die Jugend- und Familienministerkonferenz hat eine sehr klare Position in diesem Sinne bezogen. Von daher ist von Seiten der Bundesebene hier sehr klargestellt worden, dass der Beutelsbacher Konsens natürlich die parteipolitische Neutralität der Lehrkräfte nicht meint, sondern das Kontroversitätsgebot in der Schule gilt. Ansonsten sind an dieser Stelle die Länder verantwortlich, den Lehrkräften den Rücken zu stärken.
Vielen Dank. Lehrkräfte, die sich aktuell gegen Rechtsextremismus positionieren, werden zum Beispiel auf Denunziationsportalen der AfD und in den sozialen Medien namentlich diffamiert. Ihre Adressen werden öffentlich gemacht, ihre Familien werden mitunter sogar bedroht. Viele von ihnen fühlen sich mit diesen orchestrierten rechtsextremen Äußerungen und Angriffen im digitalen Raum, die AfD zeigt ja, wie man es macht, selbst hier, werden mit diesen Äußerungen alleingelassen. Die Frage ist, Ihr Ministerium hat viele 100 Millionen Euro zum Beispiel in Kompetenzzentren für digitale Bildung investiert. Angesichts der Bedrohung der Demokratie frage ich mich, plant das Ministerium hier etwas Analoges, zum Beispiel eine Offensive für Demokratiekompetenz oder Ähnliches, wo eben Schulleitungen und Lehrkräfte im Umgang und auch in der Abwehr mit rechtsextremen Kampagnen und Denunziationsportalen geschult und auch gestärkt werden?
Danke, Frau Kollegin, für die Nachfrage. Die Meldeportale der AfD sind in den Ländern ja bekannt. Viele von ihnen wurden mittlerweile abgeschaltet oder wegen der DSGVO VO-Nonkonformität entsprechend untersagt. Und die Kultusminister der Länder haben auch entsprechend reagiert und, wie gesagt, den Lehrkräften den Rücken gestärkt. In unserem Kompetenzzentrum Digitales Unterrichten haben wir beispielsweise Fortbildung zur Gestaltung von demokratiefördernder Schule oder Stärkung der politischen Medienkompetenz, zum Beispiel um bessere Auseinandersetzungen mit Fake News durch Lehrkräfte zu fördern.
Ja, vielen Dank. Damit rufe ich auf die Frage Nummer 2 des Abgeordneten Dr. Ingo Hahn, AfD, zum Thema mögliche Maßnahmen der Bundesregierung hinsichtlich einer Altersgrenze für Inhalte zu Sexualität und geschlechtlicher Identität in Kindertageseinrichtungen.
Ja, vielen Dank. Jetzt, jawohl. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrter Herr Abgeordneter Dr. Hahn. Die Festlegung und Ausgestaltung von Bildungsinhalten für die Förderung von Kindern in der Kindertagesbetreuung fallen in die Zuständigkeiten der Länder. Der Bund setzt jedoch Regelungen im 8. Sozialgesetzbuch den rechtlichen Rahmen für die Förderung von Kindern in der Kindertagesbetreuung. Und diese hat sich unter anderem an Alter und Entwicklungsstand des Kindes zu orientieren. Maßgebliche Richtschnur ist immer die Förderung des Kindeswohls. Darüber hinaus stellt das Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit Konzepte zur Sexualaufklärung bereit, jeweils abgestimmt auf verschiedene Alters- und Personengruppen. Dazu gehören auch Materialien für Fachkräfte in Kitas oder für Eltern von Kindern im Kita-Alter.
Vielen Dank, Frau Staatssekretärin Wulff. Da hätte ich tatsächlich eine Nachfrage. Es ist ja so, dass über 8 Milliarden Euro da aus Bundesmitteln reingeflossen sind von 2023 bis 2026, und zwar über das Kita-Qualitätsgesetz. Und ganz klar ist auch, dass es eben Angebote eben genau mit queerem Schwerpunkt gibt. Ich nenne da die rosa-roten Tiger in Berlin oder die Pride-Kinder in Hamburg. Und gleichzeitig ist es so, dass wir auch sexualisierte Missbrauchsfälle auf immer noch relativ hohem Niveau haben, nachdem das auch jahrelang angestiegen ist. Deshalb die Frage, ist Ihnen das bewusst, dass eben auch diese Gelder in solche queeren Tagesstätten reinfließen? Und gibt es gegenüber den Ländern denn eine Nachweis- und Transparenzpflicht, dass das zumindest dokumentiert werden kann?
Ja, sehr geehrter Herr Abgeordneter, vielen Dank für die Nachfrage. Es ist natürlich so, dass Konzepte der Sexualaufklärung in der Kita immer und vorderst altersangemessen sein müssen. Und Sie sagen, Sie weisen zu Recht darauf hin, dass Sexualaufklärung auch etwas mit Prävention von sexualisierter Gewalt oder Missbrauch zu tun hat. Beispielsweise muss es ein Anliegen auch schon im Vorschulalter sein, dass Kinder Körperteile, eben auch Geschlechtsteile, so benennen können, dass es allgemein verständlich ist. Darüber hinaus geht Sexualaufklärung in der Kita allerdings nicht. Es macht keinen Sinn, Kinder zu konfrontieren mit Vorstellungen erwachsener Sexualität. Und vor diesem Hintergrund sind natürlich die Länder und auch die Kommunalaufsichten angehalten, solche Konzepte entsprechend zu prüfen.
Ja, vielen Dank, Frau Staatssekretärin Wulff. Tatsächlich ist es so, dass meine Partei, die AfD, sich eben genau für den Schutz der Kleinsten einsetzt. Und deshalb kümmern wir uns auch hier natürlich im Bundestag darum und wollen genau wissen, was da passiert. Einfach nur Körperteile bezeichnen, selbst das ist keine klare Definition. Und was Sie eben gesagt haben, generell Altersgruppen, dann würde ich schon gerne wissen, welche Altersgruppen sind das denn? Es sind ja zumindest jetzt mal noch keine Schulkinder. Und deshalb muss man da natürlich auch genau schauen, was da transportiert wird. Also welche sexuellen Inhalte, das wäre die Frage, weil das ist ja ein Kernthema auch für den Bund mit so viel Geld. Welche Orientierung wird denn da eigentlich vorgegeben, auch an die Länder? Gibt es denn Handreichungen des Bundes auch über solche Leitfäden, Materialien oder Booklets, wo solche Anleitungen oder Praktiken selbst sozusagen von Ihrem Bund aus vorgegeben werden an die Eltern oder an die Lehrkräfte?
Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Ich finde die Formulierung Praktiken etwas missverständlich in diesem Zusammenhang. Ich habe eben die Veröffentlichung des Bundesinstitutes genannt, die immer auf eine altersangemessene Aufklärung entsprechend einer pädagogischen Grundeinstellung abzielen, natürlich. Und es ist Sache der Länder und der Kommunen, hier entsprechend die Überwachung der Kitas vorzunehmen. Und wichtig ist, und wenn es dort missverständliche Konzepte gibt, wir haben einige solcher Fälle tatsächlich gehabt, dann ist es Aufgabe der Aufsicht, diese entsprechend auch zu unterbinden.
Also keine Bundesmaterialien?
Doch, vom BIRK.
Okay. Ja. Danke. Für eine weitere Nachfrage darf ich dem Abgeordneten Brückner das Wort erteilen.
Ja, vielen Dank. Thema Schutz von Kindern und Jugendlichen. Wir erleben, dass auch heute noch und immer mehr queere Jugendliche von zu Hause rausgeschmissen werden oder aus dem Elternhaus fliehen müssen, weil sie von ihren Familien nicht akzeptiert werden. Von Trägern der Kinder- und Jugendhilfe in meinem Wahlkreis Hildesheim weiß ich, dass den Angeboten Gelder fehlen und dass sie eben nicht allen Jugendlichen helfen können. Viele Menschen landen auf der Straße. Was will die Bundesregierung unternehmen, um diese Jugendlichen zu unterstützen und vor Wohnungslosigkeit zu schützen?
Vielen Dank, Herr Abgeordneter, für die Frage. Die Ursprungsfrage richtete sich auf die Sexualaufklärung in der Kita. Von daher finde ich, ist das jetzt schon relativ weit weg von der Ursprungsfrage. Ich möchte nur darauf hinweisen, möchte natürlich darauf antworten. Wohnungslosigkeit von Jugendlichen ist natürlich ein Thema, was wir auch adressieren, aber vornehmlich auch in die Zuständigkeit hier der Kinder- und Jugendhilfe vor Ort in den Kommunen fällt. Von daher muss ich hier auch wieder auf die Landes- bzw. kommunale Zuständigkeit verweisen.
Vielen Dank. Ich darf die dritte Frage aufrufen der Abgeordneten Nicole Gohlke zum Thema Kenntnis der Bundesregierung zum Sanierungsbedarf an Schulgebäuden und Höhe von Unterstützungsleistungen des Bundes.
Ja, vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Frau Abgeordnete. Diese Frage, die treibt Sie sehr um. Sie haben die schon einmal im November gestellt, die Frage Nummer 51. Und in dieser Frage haben Sie dann tatsächlich auch selbst einen Betrag genannt für die offenen Schulsanierungen von 67,8 Milliarden Euro. Das stammt aus einer Studie oder einer Umfrage der KfW, wo man so die geschätzten Bedarfe der Kommunen einmal erhoben hat. Uns liegt tatsächlich keine Erhebung der realen Investitionsbedarfe im Aufgabenbereich Schule vor. Und auch wieder bei der Antwort auf die Frage 51 muss ich hier noch mal auf die verfassungsmäßige Aufteilung, gerade für den Schulbau, ist es sehr eindeutig auf die Kommunen verweisen. Nichtsdestotrotz hat der Bund hier auch gehandelt. Wir haben den Ländern 100 Milliarden Euro Sondervermögen zur Verfügung gestellt, was die Länder frei an die Kommunen vergeben und was entsprechend natürlich auch für die Sanierung des Schulbaus eingesetzt werden kann, wenn dies vor Ort vonnöten ist.
Herr Präsident, vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Also wenn Sie die Zahl von 67,8 Milliarden Euro, die die KfW veranschlagt für die Sanierung von Schulgebäuden, in Zweifel ziehen, fände ich es, glaube ich, gut, wenn die Bundesregierung eine andere Zahl oder Quelle nennen könnte oder überlegt, wie sie an andere Zahlen kommen kann. Ich glaube schon, dass wir darüber genaue Kenntnis haben sollten. Als die schwarz-rote Koalition die Sondervermögen mit den Mehrheiten des alten Bundestages beschlossen hat, wurde das ja als historische Chance angekündigt. Die marode Infrastruktur, insbesondere die kommunale marode Infrastruktur und auch die schulische, zu beheben. Jetzt schaut es in der Realität ein bisschen anders aus. An die Bildung sollen eben 6,5 Milliarden Euro momentan fließen. Der Sanierungsstau ist vermutlich bei fast 70 Milliarden Euro. Jetzt ist meine Frage: Wie wollen Sie denn sicherstellen, dass die Gelder bei den Schulen ankommen? Und halten Sie es für vertretbar, dass die Schulen mit ebenfalls unterfinanzierten und bedürftigen Frauenhäusern, Krankenhäusern oder auch der Verkehrsinfrastruktur um dieselben zu wenigen Mittel konkurrieren müssen?
Ja, vielen Dank, Frau Abgeordnete, für die Nachfrage. Es ist ganz einfach. Wir vertrauen da auf die kommunale Selbstverwaltung. Es ist tatsächlich so, dass die 100 Milliarden Sondervermögen, Sie sprechen die 6,5 Milliarden an, die wir noch mal über das Bundessondervermögen für Schulen und Kitas entsprechend haben, für Ganztagsausbau und auch für die Kita-Qualität. Wir haben aber darüber hinaus die 100 Milliarden. Die werden nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Bundesländer verteilt. Und die Bundesländer entscheiden dann darüber, wie viel Geld geht an die Kommunen. Ich nenne mal das Beispiel Niedersachsen, wo ich herkomme. Da wird 60% des Geldes an die Kommunen gehen. Und es ist auch sinnvoll so, das ist auch sinnvoll so, weil wir Kommunen haben, die sehr unterschiedlich ausgestattet sind. Sie haben, also meine Kommune hat beispielsweise sehr viel in Schulbau investiert. Und jetzt kann sie frei entscheiden, wie sie das Geld an anderer Stelle entsprechend, zum Beispiel in den Kita-Bau investiert, in den Straßenbau oder auch in die Frauenhäuser, obwohl wir da auch im Sondervermögen tatsächlich noch mal einen Titel haben.
Vielleicht noch mal eine Nachfrage. Was bedeutet es aus Sicht des Ministeriums für die gesellschaftliche Entwicklung, aber auch für den demokratischen Zusammenhalt, wenn so grundlegende Aufgaben und so gesellschaftspolitische Ziele wie zum Beispiel Bildung und Chancengerechtigkeit über befristete Sonderprogramme finanziert werden, anstatt über eine dauerhafte staatliche Finanzierung abgesichert zu sein? Sieht das Bundesministerium da nicht die Gefahr, dass eben elementare öffentliche Güter Stück für Stück ausgeholt werden und die Teilhabe am Bildungsaufstieg eben auch zunehmend zum Zufall wird?
Mhm. Frau Kollegin, vielen Dank, Frau Kollegin. Natürlich ist kommunale Infrastruktur ein sehr wichtiges Thema in einer Demokratie. Es ist nicht unsere originäre Zuständigkeit, aber wir müssen schon gemeinsam darüber nachdenken, wie wir kommunale Infrastruktur sicherstellen können. Genau deshalb nehmen wir ja auch ein Thema in den Blick, über das wir heute Morgen gesprochen haben, wie zum Beispiel die Kinder- und Jugendhilfe, wo wir große Finanzbelastungen für die Kommunen haben und schauen, wie können wir dort Vereinfachungen schaffen, um den Kommunen eben mehr Luft zum Atmen zu geben und sicherzustellen, dass die kommunale Infrastruktur aufrechterhalten wird. Der Bund kann nur das machen, was ich eben beschrieben habe. Wir können helfen über das Sondervermögen und über die Investitionen in Kita und in den Ganztag, wie ich sie auch schon aufgeführt habe.
Vielen Dank. Ich darf damit die vierte Frage aufrufen der Abgeordneten Mandy Eising, Die Linke, zum Thema Maßnahmen der Bundesregierung zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Eising, Voraussetzung für die Erwerbstätigkeit von Eltern und insbesondere von alleinerziehenden Eltern ist eine verlässliche Kindertagesbetreuung. Der Bund unterstützt die Länder bereits seit 2008 mit Investitionsprogrammen sehr erfolgreich bei der Schaffung und dem Erhalt von Kitaplätzen. Auch durch das Handlungsfeld bedarfsgerechtes Angebot im Kita-Qualitätsgesetz werden Maßnahmen der Länder zur Anpassung des Betreuungsangebots an die speziellen Bedürfnisse, etwa durch längere Öffnungszeiten, was eben für Alleinerziehende häufig ein Thema ist, oder flexiblere Angebote unterstützt. Auch aus dem Sondervermögen hat die Bundesregierung den Ländern insgesamt 4 Milliarden Euro für die Jahre 26 bis 29 für Investitionen in Kindertagesbetreuung und Hochschulinfrastruktur zugesagt. Darüber hinaus haben wir die schon bereits erwähnten 100 Milliarden Sondervermögen für die Länder und die kommunale Infrastruktur zur Verfügung gestellt. Und wir werden ab dem 1. August den Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz in der Grundschule umsetzen und diesen eben auch finanziell unterstützen mit einem Umsatzsteueranteil in Höhe von 2,5 Milliarden Euro für die Jahre 26 bis 29 sowie einem Betriebskostenzuschuss aufwachsen bis zu 1,3 Milliarden Euro jährlich im Jahr 2030.
Vielen Dank. Meine Nachfrage bezieht sich auf die EU-Richtlinie zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für Eltern und pflegende Angehörige, die bis heute nicht vollständig in deutsches Recht umgesetzt ist. Dazu gehört auch ein Anspruch auf bezahlte Freistellung für Väter bzw. den zweiten Elternteil direkt nach der Geburt. Wann plant die Bundesregierung konkret, hier tätig zu werden und einen verbindlichen Elternschutz bzw. eine Familienstartzeit gesetzlich auf den Weg zu bringen?
Vielen Dank, Frau Abgeordnete, für die Nachfrage. Es ist tatsächlich so, dass wir in Deutschland die Elterngeldregelung haben, die auch diese EU-Vorgaben bereits mit abdecken, indem man nämlich nach der Geburt eines Kindes schon einen Monat Elternzeit nehmen kann.
Vielen Dank. Darüber diskutieren wir ja heute Abend noch mal. Meine zweite Nachfrage. Seit Jahren gab es beim Elterngeld keine Anpassung an die Inflation. Und für viele Familien verliert das Elterngeld spürbar an Wert. Das ist auch für die Vereinbarkeit schwierig. Plant die Bundesregierung eine Dynamisierung oder Erhöhung des Kindergeldes? Und wie steht die Bundesregierung zu einer Weiterentwicklung der Partnermonate, also zu stärkeren Anreizen für eine partnerschaftliche Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit?
Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern, ist erklärtes Ziel der Bundesregierung. In diesem Rahmen werden wir uns auch das Elterngeld genau anschauen und prüfen, welche Möglichkeiten wir haben, auch für mehr Väterbeteiligung an der Care-Arbeit. Das haben wir im Koalitionsvertrag entsprechend vereinbart.
Für eine weitere Nachfrage, nein, Entschuldigung, für eine Anfrage darf ich das Wort erteilen, Atish Köpina von Die Linke.
Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin, für eine weitere Frage. Es geht bei mir bei der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, von Familie und Beruf auch um die pflegenden Angehörigen, die, wenn sie einen pflegenden Angehörigen eben plötzlich pflegen müssen, häufig die Arbeitszeit reduzieren müssen. Das treibt sie nicht nur häufig in psychische Probleme, sondern auch in Altersarmut. Was gedenkt denn die Regierung in diesen Fällen zu tun, um die pflegenden Angehörigen nicht wieder und weiterhin allein zu lassen?
Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter, für die Frage und auch nochmal für den Hinweis auf das Thema Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. Das ist tatsächlich ein gesellschaftlich relevantes Thema, was auch mit der Zeit an gesellschaftlicher Relevanz gewinnt. Wir werden auch hier prüfen, inwieweit wir die bestehenden Leistungen, die es ja schon gibt mit dem Pflegezeitgesetz, entsprechend verbessern können. Allerdings werden wir auch in dieser Legislatur uns natürlich mit den Realitäten der Haushaltslage auseinandersetzen müssen und in diesen Rahmenbedingungen gucken, was wir tun können.
Ich darf der Abgeordneten Simone Fischer das Wort erteilen.
Meine Frage schließt sich an die Situation pflegender Angehörige. Insbesondere hat Ministerin Prien ja zu Beginn ihrer Amtszeit angekündigt, dass sie den Lohnkostenersatz für pflegende Angehörige als sehr wichtiges Instrument erachtet. Inwiefern zeichnet sich nun konkret ab, dass die Bundesregierung den Lohnkostenersatz für pflegende Angehörige noch in dieser Legislatur auch einführen wird?
Vielen Dank, Frau Kollegin, für die Nachfrage. Wie gesagt, die Prüfungen zu dieser Thematik im Haus laufen.
Dann darf ich Frau Dr. Reinalter das Wort erteilen.
Frau Staatssekretärin, danke, Herr Präsident. Die Ministerin Prien hat die frühkindliche Bildung als Schicksalsfrage Deutschlands und als Überlebensfrage für unsere Volkswirtschaft und Demokratie bezeichnet. Wieso stellen Sie dann nur 4 Milliarden aus dem Sondervermögen bereit, obwohl der Investitionsbedarf bei 11 Milliarden liegt, und öffnen diese 4 Milliarden dann auch noch für die Hochschulen?
Vielen Dank, Frau Kollegin. Ich habe bereits darauf verwiesen, dass wir 100 Milliarden den Ländern zur Verfügung stellen und diese auch weitergereicht werden können an die Kommunen für genau diese wichtigen Aufgaben.
Damit kommen wir zur fünften Frage des Abgeordneten Stefan Brandner, AfD. Der wird schriftlich beantwortet. Und ich rufe die sechste Frage der Abgeordneten Frau Dr. Anja Reiner, Alter, Bündnis 90 Die Grünen, auf mit dem Thema Position und mögliche Maßnahmen der Bundesregierung im Zuge der Empfehlung des Normenkontrollrats zur Abschaffung des Fernunterrichtsschutzgesetzes.
Ja, vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kollegin Dr. Reinalter. zur Umsetzung des Koalitionsvorhabens der Modernisierung des Fernunterrichtsschutzgesetzes erfolgt derzeit eine umfassende systematische Prüfung des Gesetzes und der rechtlichen Grundlagen für den Fernunterricht in unserem Haus. Dabei sind unter anderem Gesichtspunkte des Verbraucherschutzes, der Entwicklung des digitalen Weiterbildungsmarktes und des Bürokratieabbaus von zentraler Bedeutung. Im Rahmen dieser Prüfung ist auch die Stellungnahme des Normenkontrollrates ein relevanter Beitrag, der Berücksichtigung finden wird.
Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Herr Präsident, ich stelle gerne eine Nachfrage. Wir leben ja in Zeiten, in der die Fachkräftekrise, der Fachkräftemangel auf der einen Seite, aber Stellenabbau auf der anderen Seite viele Beschäftigten massiv verunsichert. Und wir wissen gleichzeitig, Weiterbildung ist die Lösung. Und darum möchte ich Sie fragen, wenn Sie denn eine echte Weiterbildungsoffensive, so die Reform des Aufstiegs BAföG und der im Koalitionsvertrag vereinbarte Digitalpakt für Weiterbildung auf den Weg bringen werden.
Vielen Dank, Frau Kollegin, auch für die Betonung der Bedeutung der Weiterbildung. Tatsächlich werden wir alle Möglichkeiten prüfen, um auch die Weiterbildung zu stärken und auch den nationalen Weiterbildungsplan weiterzuentwickeln.
Eventuell im Bereich Weiterbildung einen Weiterbildungsbedarf geben könnte. Aber möchte Sie doch noch mal ganz konkret fragen, wie die Bundesregierung sicherstellen möchte, dass Beschäftigte in Zeiten der Transformation nicht alleingelassen werden. Wann übernimmt die Bundesregierung Verantwortung für die Weiterbildung im Land?
Sehr geehrte Frau Kollegin, die Bundesregierung übernimmt schon seit Jahren Verantwortung für das Thema Weiterbildung über den Nationalen Pakt für Weiterbildung, wo alle, unter anderem die Sozialpartner, seit Jahren in guter Zusammenarbeit mit den Trägern sich vereinbaren, wie die Weiterbildung vorangebracht werden kann. Wir haben die nationale Weiterbildungsstrategie. Und um auf Ihre Ursprungsfrage zurückzukommen, wir prüfen eben auch, was wir mit dem Fernunterrichtsschutzgesetz machen können, damit auch dieser Bereich der Online-Fortbildung dann entsprechend fortgesetzt werden kann.
Vielen Dank. Damit kommen wir zur siebten Frage des Abgeordneten Stefan Schröder, AfD, zum Thema Einschätzung der Bundesregierung zur Vergleichbarkeit von Leistungsanforderungen bei schulischen Abschlussprüfungen.
Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Schröder, Schröder ist richtig, ja? Genau, Entschuldigung, ich hatte was anderes verstanden. Nach der föderalen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland liegt die Zuständigkeit für Schulen und eben auch für Schulabschlüsse und daran anknüpfen für den Hochschulzugang bei den Ländern, also die Oberstufenverordnung ist wirklich originäre Ländersache. Es liegt damit in der Verantwortung der Länder, für eine Vergleichbarkeit der Schulabschlüsse innerhalb Deutschlands zu sorgen. Die Länder stimmen sich zur Grundstruktur des Schulwesens im Rahmen ihrer Zusammenarbeit in der Kultusministerkonferenz ab. Derzeit findet ein Prozess statt, um die Vergleichbarkeit der Schulabschlüsse zu erhöhen. Mit der im Februar 2021 in Kraft getretenen Ländervereinbarung über die gemeinsame Grundstruktur des Schulwesens und die gesamtstaatliche Verantwortung der Länder in zentralen bildungspolitischen Fragen haben die Länder vereinbart, der Vergleichbarkeit des Abiturs durch die inhaltliche Festlegung gemeinsamer Bildungsstandards, einen Abituraufgabenpool und die Angleichung der strukturellen Rahmenbedingungen der gymnasialen Oberstufe zu gewährleisten.
Herr Präsident, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, wie wollen Sie in einem leistungsstarken Abiturienten aus einem Bundesland mit traditionellen hohen Prüfungsanforderungen erklären, dass er im bundesweiten Numerus Clausus-Verfahren schlechtere Zulassungschancen haben kann als Bewerber aus Ländern mit niedrigen Anforderungsniveaus? Und sehen Sie darin ernsthaft keinen Verstoß gegen das Prinzip der Chancengleichheit?
Vielen Dank für die Nachfrage. Das ist in der Tat schwer zu erklären. Und deshalb bin ich den Ländern sehr dankbar, dass sie sich auf diesen gemeinsamen Weg begeben haben, sodass die Oberstufenschüler ab 2027 dann auch von der neuen Gestaltung profitieren werden, der gymnasialen Oberstufe.
Sehr geehrte Frau Staatssekretärin, ist sich die Bundesregierung bewusst, dass sie einerseits bundesweit zentrale Hochschulzulassungsverfahren organisiert und steuert, sich andererseits aber bei der Frage der Vergleichbarkeit der zugrunde liegenden Abiturleistungen konsequent auf die Kultushoheit der Länder zurückzieht? Und halten Sie dieses Auseinanderfallen von Verantwortung und Zuständigkeit wirklich für vermittelbar?
Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Es ist so, dass die Bildungshoheit der Länder nicht irgendein Zurückziehen ist, sondern ein verfassungsmäßig vorgegebenes Gebot, an das wir uns im Bund halten.
Ja. Einer weiteren Nachfrage darf ich Maren Kaminski von der Linken das Wort erteilen.
Frau Staatssekretärin, die AfD fragt an dieser Stelle nach der Vergleichbarkeit beim Hochschulzugang. Ich möchte Sie fragen, wie kann es überhaupt Vergleichbarkeit und Chancengerechtigkeit im Bildungssystem geben, wenn an allen Ecken und Enden Lehrkräfte fehlen und bereits in unseren Grundschulen fachfremde QuereinsteigerInnen ohne Ausbildung unterrichten? Wann starten Sie eine echte Lehrkräfte-Ausbildungsoffensive mit einem massiven Ausbau der Lehramtsstudienplätze sowie gleicher Bezahlung für alle Schulformen, sodass wirklich alle Kinder eine gerechte Chance erhalten?
Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Sie greifen der Frage 36 vor. Wir werden gleich auch noch über den Lehrkräftemangel an Schulen diskutieren. Wir haben es heute Morgen im Bildungsausschuss auch schon getan. Es ist in der Tat ein bundesweites Phänomen und im Übrigen auch ein OECD-weites Phänomen, dass wir einen Lehrkräftemangel haben. Deshalb bin ich sehr froh, dass die Länder sich auch hier auf neue Maßnahmen vereinbart haben, um mehr Lehrkräfte ins System zu bekommen, wie zum Beispiel die duale Lehrerausbildung oder auch die Qualifizierung für den Quereinstieg, um diesem Problem Herr zu werden.
Ich darf die achte Frage aufrufen des Abgeordneten Bernd Schattner, AfD. Mit dem Thema Kenntnis der Bundesregierung zur Anzahl der Nichtversetzungen von Schülern.
Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Schattner, nach den Regeln der Verfassung liegt die Zuständigkeit eben auch für die Schulstatistik bei den Ländern. Und das Statistische Bundesamt veröffentlicht die Zahl der Wiederholer in seinem statistischen Bericht zu den allgemeinbildenden Schulen. Und diesen Zahlen ist zu entnehmen, dass der Anteil der Klassenwiederholer zum Beispiel 2024/25 bei 2,2% lag. Insgesamt muss man allerdings sagen, sind Klassenwiederholungen kein aussagekräftiges Kriterium. Die Regeln zur Klassenwiederholung werden in den Ländern sehr unterschiedlich festgelegt.
Danke, Herr Präsident. Ja gut, ich komme aus dem Bundesland, die Rheinland-Pfalz, die Gräfenau-Schule ist bei uns nicht weit. Da werden ja teilweise mittlerweile ganze Klassen nicht mehr versetzt. Aber schauen wir nach Hessen. Es gab vor einigen Tagen einen Brandbrief über 1000 hessischer Lehrer. Die haben in einem Brandbrief davor gewarnt, dass mittlerweile Grundschüler gravierende Defizite haben. Sie können kaum noch Deutsch, sie konzentrieren sich nicht richtig. Grundlegende Fähigkeiten wie Stifte halten oder Schuhe binden ist dort nicht mehr vorhanden. Und die ehemalige Familienministerin Christina Schröder, bis 23 CDU-Familienministerin, hat dazu gesagt, das ist eine Zumutung an die Schule. Schulen kämpfen auch mit Migrationsanteilen, wenn teilweise 80% der Kinder in den Grundschulklassen kein Deutsch sprechen. Das ist ein echtes Problem. Können Sie sich dieser Aussage anschließen? Und wo ist Ihrer Meinung nach ein kritisches Niveau erreicht, dass an Grundschulen nicht mehr vernünftig unterrichtet werden kann, wenn 80% der Schüler zum Beispiel nicht mehr muttersprachlich Deutsch sprechen? Und was kann man dagegen unternehmen?
Ja, sehr geehrter Herr Abgeordneter, es ist in der Tat so, dass wir im Schulsystem eine Herausforderung haben. Und der OECD-Bericht hat dies auch wieder gezeigt, dass wir tatsächlich ein Qualitätsproblem in der Schule haben. Deshalb bin ich unserer Ministerin Frau Prien sehr dankbar, dass sie mit den Ländern gemeinsam sich auf den Weg machen will, um die Qualität in der Bildung angesichts von verschiedenen Herausforderungen zu verbessern. Ich möchte aber auch davor warnen, singuläre Erklärungen heranzuziehen für die Qualitätsproblematiken in der Bildung. Ja, es ist auch so, dass natürlich Heterogenität eine Herausforderung ist. Auch Kinder, die kein Deutsch sprechen in der Schule, ist eine große Herausforderung für das Bildungssystem. Es ist aber nicht unsere einzige Herausforderung, die wir derzeit haben. Von daher tun wir gut daran, immer das Gesamtbild zu betrachten und eben zu sehen, dass Schülerinnen und Schüler, wenn sie denn Deutsch sprechen, gerade auch mit Migrationshintergrund, sich in den Leistungen nachher den deutschen Schülerinnen und Schülern anpassen. Entschuldigung. Ja. könnte man noch viel zu sagen.
Sie haben noch eine zweite Chance. Wenn ich mir die Zahlen der PKS, also der polizeilichen Kriminalitätsstatistik, anschaue an Schulen, explodieren dort ja die Vorfälle. Wir hatten im Jahr 2024 28.760 Gewalttaten an Schulen. Das ist eine Zunahme von 37% seit 2022, also damals waren es noch 20.979. Die Fälle haben sich seit 2015 mehr als verdoppelt. Laut PKS ist auch hier ein Problem überwiegend die ansteigende Migration. Es ist in PKS so dargestellt, dass aufgrund der steigenden Migration auch hier die Verfahren stark zugenommen haben. Wir sprechen hier über Bedrohungen, räuberische Erpressung, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Das war früher an Schulen überhaupt kein Thema. Mittlerweile ist es ein Massenphänomen. Wir brauchen zum Beispiel auch hier in Berlin teilweise Security an Schulen, um überhaupt noch einen vernünftigen Schulbesuch ermöglichen zu können. Sehen Sie hier Möglichkeiten von Seiten der Bundesregierung, darauf einzuwirken, dass Gewaltprävention an Schulen ein stärkeres Thema wird?
Sie haben, sehr geehrter Abgeordneter, Sie haben jetzt ein Bild von Schule anhand von bestimmten Einzelfällen gezeichnet, was sich nicht so auf das gesamte Schulsystem, also Sie haben ein Beispiel genommen aus Berlin, was sich nicht so auf das gesamte Bildungssystem übertragen lässt. Und das, davor möchte ich auch warnen. Ich besuche auch regelmäßig die Grundschulen, beispielsweise in meinem Wahlkreis. Ja, ich komme gleich zur Statistik. Und dort kann ich diese Zustände nicht feststellen. Und ich weiß, viele Kolleginnen und Kollegen geht es ähnlich. Wir müssen aber natürlich auch erkennen, dass Gewalt an Schulen ein Thema ist. Und wir auch diese statistischen Daten, die Sie gerade zitiert haben, sehen, was ich vermute auch damit zusammenhängt, dass wir sie erheben. Wenn wir anfangen, Daten zu erheben, steigen diese Daten normalerweise an. Es ist wichtig, ja, naja, das ist so. Das ist erstmal so, weil Sie erstmal das Gesamtlagebild kriegen. Und selbst die polizeiliche Kriminalstatistik sagt ja oder warnt davor und sagt, diese Zahlen weisen nicht unbedingt darauf hin, dass Kriminalität unter Ausländern häufiger vorkommt. Nichtsdestotrotz, wir müssen auf das Thema Gewalt an Schulen selbstverständlich reagieren.
Ich darf für die neunte Frage dem Abgeordneten Stefan Schröder, AfD, das Wort erteilen zum Thema aktueller Stand der Unterrichtsversorgung in den Schulen der ostdeutschen Länder und eventuell Unterstützungsangebote des Bundes.
Ja, sehr geehrter Herr Präsident, vielen Dank. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Schröder, entsprechend unserer verfassungsrechtlichen Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern liegt die Zuständigkeit für die Schulbildung bei den Ländern. Und die Länder unternehmen große Anstrengungen, um den demografischen Herausforderungen, die sich eben auch auf die Lehrkräfteversorgung auswirken können, zu stemmen. Im Grundschulbereich sind bereits die ersten Erfolge auch sichtbar. Es bedarf weiterer Kraftanstrengungen, beispielsweise die Arbeit in multiprofessionellen Teams, um Lehrkräfte zu entlasten. Außerdem ist eine schnelle Anerkennung von Quer- und Seiteneinsteigern und eine Fort- und Weiterbildung nicht traditionell ausgebildeter Lehrkräfte vonnöten. Der Mangel an Lehrerinnen und Lehrern ist allerdings kein rein ostdeutsches Problem. Es ist auch kein rein deutsches Problem. Es ist eine Herausforderung in allen OECD-Ländern. Die Bundesregierung unterstützt im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Lehrer im Bereich der Lehrkräftebildung und leistet mit dem Kompetenzzentrum für digitales und digital gestütztes Unterrichten in Kooperation mit den Ländern einen Beitrag für die Attraktivität des Lehrerberufs.
Herr Präsident, Frau Staatssekretärin, wie beurteilt denn die Bundesregierung den Umstand, dass Kinder in ostdeutschen Ländern deutlich häufiger von Unterrichtsausfall betroffen sind als anderswo? Und sehen Sie darin nicht eine klare Verletzung des Ziels gleichwertiger Lebensverhältnisse, das sich die Bundesregierung ja ausdrücklich auf die Fahnen geschrieben hat?
Sehr geehrter Herr Abgeordneter, die Zahlen kann ich jetzt hier nicht so nachvollziehen. Es ist tatsächlich so, dass wir in der Fläche, häufig im ländlichen Raum, natürlich eine Schwierigkeit haben, Lehrkräfte zu gewinnen. Deswegen brauchen wir tatsächlich hier mehr Anstrengung. Aber auch dafür sind die Länder zuständig. Das Ziel der gleichwertigen Lebensverhältnisse bleibt selbstredend erhalten. Und der Bund wird auch weiterhin dort unterstützen, wo er kann. Aber wie gesagt, es ist kein rein ostdeutsches, nicht mal ein rein deutsches Phänomen.
In dieselbe Richtung, wie erklären Sie es denn den Eltern in Thüringen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, aber auch Sachsen, dass an vielen Schulen regelmäßig Unterricht ausfällt, Klassen zusammengelegt werden und Fachunterricht jahrelang nicht gegeben wird. Und halten Sie diesen Anspruch noch für vereinbar mit dem Anspruch auf eine verlässliche Grundbildung?
Vielen Dank, Herr Abgeordneter, für die Nachfrage. Wie gesagt, es ist natürlich so, dass wir das in einigen Bundesländern, gerade in ländlichen Regionen, haben. Auch ich kenne das in meiner Region, dass wir häufig Schwierigkeiten haben, den Fachunterricht entsprechend abzudecken. Deshalb ist es wichtig, dass wir Maßnahmen ergreifen, gerade auch in den ostdeutschen Bundesländern, weil hier demografiebedingt besonders viele Lehrkräfte in den Ruhestand gehen werden in nächster Zeit. Wir können hier allerdings auch beobachten, dass die Demografie wieder dazu führt, dass ab 27 die Schülerzahlen wieder sinken werden und hier hoffentlich dann auch die Unterrichtsversorgung besser gewährleistet werden kann, plus ein ganzes Maßnahmenpaket, das aber die Bundesländer in ihrer Verantwortung umsetzen müssen.
Herr Abgeordneter. Vielen Dank. Dann rufe ich die 10. Frage auf des Abgeordneten Mark Brückner, Die Linke, zum Thema Verbesserung der Erkenntnisgrundlagen zur Anzahl der in der Sexarbeit tätigen Menschen.
Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Brückner, Sie fragen nach verlässlichen Zahlen der in der Prostitution tätigen Menschen. Verlässliche Zahlen zu dem nach Prostituiertenschutz angemeldeten Personen liegen vor. Es muss allerdings davon ausgegangen werden, dass diese lediglich einen Teilbereich erfassen und nicht das gesamte Prostitutionsgeschehen in Deutschland. Expertinnen und Experten gehen von einem größeren Dunkelfeld aus. Die am 24. November 2025 eingesetzte Prostituiertenschutzkommission hat unter anderem den Auftrag der Bundesregierung, Maßnahmenvorschläge zum Prostituiertenschutz zu unterbreiten. Diese können auch Anregungen der Daten- und Erkenntnisgrundlagenverbesserung enthalten.
Ja, vielen Dank. Ich habe vor kurzem die Bundesregierung gefragt, wieso bei der sogenannten Prostituierten-Schutzkommission, die Sie ja auch ansprechen, keine Sexarbeitenden angehören. Die Antwort war mal wieder reichlich nichtssagend. Darin stand, dass es der Bundesregierung ein wichtiges Anliegen sei, Sexarbeitende einzubeziehen. Aber niemand weiß, wie das konkret aussehen soll. Dabei weiß doch eigentlich jeder, dass eine Kommission ohne die Betroffenen Murks ist. Wie schon bei der Wehrpflicht wird wieder über die Köpfe hinweg der Betroffenen diskutiert. Dabei wissen doch die am besten, wie ihre soziale Lebensrealität aussieht und wo Verbesserungen nötig sind und wie diese dann auszusehen haben. Andere ExpertInnen sind dann, wenn, als Beratung sinnvoll. Wieso also, frage ich Sie, haben Sie auf die Berufung von Sexarbeitenden, also von den Leuten, um die es hier eigentlich geht, bei dieser Kommission verzichtet?
Sehr geehrter Abgeordnete, vielen Dank für die Nachfrage und nochmal den Fokus auf die Prostituierten-Schutzkommission. Es ist so, dass in der Expertenkommission eben beispielsweise Rechtsexperten sitzen und über andere Formate, zum Beispiel über Anhörungen, aber darüber entscheidet die Kommission dann am Ende selber, natürlich auch die Betroffenen in ihrer Rolle als Betroffene einbezogen werden.
Okay, dann steigen wir doch vielleicht mal ganz kurz ein in die konkrete inhaltliche Arbeit der neuen Kommission. Heute ist ja der internationale Tag zur Beendigung von Gewalt an Sexarbeitenden. Akzeptanz ist die Grundlage dafür, die Menschen zu schützen, die selbstbestimmt in der Sexarbeit tätig sind. Das heißt beispielsweise, dass man sich dann eben auch damit auseinandersetzen muss, wie sichere Arbeitsorte eben geschaffen werden können. Inwiefern wird die Kommission diese Frage behandeln und wie werden da die Perspektiven von Sexarbeitenden einbezogen?
Vielen Dank, Herr Abgeordneter, für die Nachfrage. Da es sich um eine unabhängige Kommission handelt, bitte ich um Verständnis, dass ich der inhaltlichen Arbeit der Kommission nicht vorgreifen kann.
Dann darf ich zur letzten Frage, der 11. Frage, kommen. Abgeordneter Helge Limburg, Bündnis 90 Die Grünen, mit dem Thema Einschätzung und mögliche Maßnahmen der Bundesregierung zu Ursachen der niedrigen Anzeigequote bei gewaltbetroffenen Frauen.
Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrter Herr Kollege Limburg, gewaltbetroffene Frauen erstatten aus verschiedenen Gründen häufig keine Anzeige, darunter die Furcht vor Repressalien und weiterer Eskalation der Gewalt durch den Täter. Oftmals bestehen unterschiedliche Formen der Abhängigkeit, die es ihnen erschweren, sich aus der Situation zu befreien. Danke. Sich aus der Situation zu befreien und rechtliche Schritte zu unternehmen. Zudem fühlen sich viele Frauen von gesellschaftlichen Stigmatisierungen bedroht oder schämen sich, da Betroffene befürchten, nicht ernst genommen zu werden. Auch die Sorge um die Auswirkungen auf ihre Kinder oder familiäre Loyalitäten verhindern viele daran, Anzeige zu erstatten. Die Bundesregierung ergreift deshalb eine Vielzahl von Maßnahmen zur Stärkung von gewaltbetroffenen Frauen. Diese wurden unter anderem in der Gewaltschutzstrategie nach der Istanbul-Konvention dargelegt.
Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Das Thema Kampfgewalt gegen Frauen liegt ja ehrlicherweise in verschiedenen Ministerien, in Ihrem Haus. Und eigentlich würde ich die Nachfragen gerne an den neben Ihnen sitzenden Kollegen Herrn Schwabe stellen, was aber nach den Regeln des Hauses nicht zulässig ist. Deswegen an Sie. Die Bundesregierung, die Bundesjustizministerin hat angekündigt, und wir begrüßen das ausdrücklich, dass sie einen Gesetzentwurf auf den Weg bringen will, der in Sorge- und Umgangssachen ganz klar festlegt, wer Gewalt ausübt, auch wer Gewalt gegen die Partnerin ausübt, der kann nicht das Sorgerecht für die Kinder bekommen. Das betrifft ja einen der Aspekte, den Sie gerade angesprochen haben. Die Sorge, kann ich im Trennungsfall meine Kinder noch sehen, wird dann mir irgendwie Verantwortung und Schuld zugeschoben. Werden Sie bei diesem Gesetzentwurf auch sicherstellen, dass das nicht nur sozusagen die grundsätzlichen Sorgerechtsentscheidungen betrifft, sondern auch die kurzfristigen Entscheidungen, wer muss das Haus verlassen, wer kriegt wie welches Umgangsrecht, weil es ja in der Tat in solchen Situationen, wenn es eskaliert ist in der Beziehung, auf sehr schnelle Entscheidungen, sehr schnelle Maßnahmen ankommt.
Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter, für die Nachfrage. Nun kriegte ich gerade ein Nicken vom Kollegen aus dem Justizministerium. Bitte aber um Verständnis, dass ich mich natürlich zu den Inhalten des Justizministeriums hier an dieser Stelle nicht detaillierter äußern werde. Möchte aber darauf hinweisen, dass eben auch das Justizministerium eine öffentliche Kampagne plant, die tatsächlich darauf abzielt, die betroffenen Frauen noch besser über ihre Rechte aufzuklären und dann, wenn wir das Gesetz ja novelliert haben, eventuell auch über solche Inhalte.
Herr Präsident, vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Eine weitere Möglichkeit, Anzeigebereitschaft zu erhöhen, kann es ja sein, die Sicherung von Beweisen erstmal unabhängig von der unmittelbaren Strafanzeige zu machen. Also durch verschiedene Projekte. Wir beide kommen aus Niedersachsen. Da gab es das ja sehr früh mit Probeweis durch verschiedene Projekte. Erstmal Beweise zu sichern und die Frage, erstatte ich wirklich Anzeige, kann dann viel, viel später getroffen werden. Wird die Bundesregierung unterstützen, dass es solche Angebote tatsächlich flächendeckend gibt, damit alle Frauen, die von Gewalt betroffen sind, sehr schnell zeitnah Beweise für solche Taten sicherstellen lassen können, um dann eben spätere Strafverfolgung überhaupt erst zu ermöglichen?
Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Ich persönlich unterstütze Probeweis sehr und ich denke, wir werden alles prüfen, was hilft, den von Gewalt betroffenen Frauen eine bessere Infrastruktur zur Verfügung zu stellen.
Ja, vielen Dank. Ich beende damit die Fragestunde und rufe auf den Zusatzpunkt Aktuelle Stunde. Die Fraktion Die Linke.